Ja, schönen guten Morgen nochmal zusammen. Ich lese einen Text aus dem 2. Petrusbrief 1, 3 bis 10. Ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Das ist erstmal der Vers 3. Damit ihr euch das merken könnt, lese ich das der Reihe nach. Wie kann der Petrus hier so eine Behauptung aufstellen? Also ich sage es mal so, mit meinem kleinen begrenzten Verstand würde ich sagen, wir haben alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Punkt. Ist das so? Gut. Das finde ich ja schon mal schön, dass ihr mir da zustimmen wollt. Diese Kraft, diese göttliche Kraft beinhaltet ja ganz viel. Wir haben ja nicht nur eine tolle neue Theorie von Jesus bekommen, sondern wir haben Kraft bekommen. Es ist nämlich seine göttliche Kraft, heißt es hier. Und ich denke immer mehr darüber nach, je älter ich werde, dass diese Kraft ja nicht in uns liegt. Das hat das Alter so mit sich. Man merkt, gestern waren wir das erste Mal in diesem Jahr wieder ein bisschen aktiver im Garten und haben dort unsere Blumen freigeschaufelt und so einige andere Sachen gemacht. Ich habe Rasen gepflanzt und habe mit einer Hake versucht, unseren Rasen zu vertikulieren. Wir haben halt leider keinen, aber das geht mir schon auf die Knochen. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ja, da merke ich schon, hoppla, meine Kraft lässt langsam nach. Nicht mehr so wie früher, dass man das dann mal eben so nebenbei gemacht hat. Also Kraft ist etwas, was wir brauchen. Wenn wir keine Kraft mehr haben, dann können wir uns nur noch irgendwo hinlegen und können vor uns hinschnaufen, aber wir kommen nicht weiter. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Unsere Kraft ist dabei nicht gerade das, was wir brauchen, sondern wir brauchen seine Kraft. Und ich denke, wer eine Zeit lang Christ ist, der merkt, dass es tatsächlich da ist, diese Kraft, dass das nicht nur eine Theorie ist, sondern dass da wirklich etwas ist, was uns stärkt, was uns weiterbringt, was uns wieder neu Mut schöpfen lässt in Situationen, wo wir keine Hoffnung mehr sehen und so weiter und so weiter. Also wir lernen ihn einfach kennen. Oder wie der Harold Hill das einmal gesagt hat, wer nicht für seine Kaffeemaschine beten kann, der kriegt auch Schwierigkeiten, für Kranke zu beten. Man muss es lernen, man muss es hineinbringen. Also man muss ihn einfach kennenlernen und auch aus seiner Kraft schöpfen. Wir brauchen seine Kraft und wir brauchen das, dass wir Erfahrungen machen, auch in diesen Dingen. Ich habe so oft schon gehört, dass Leute, die so mehr in den Städten wohnen oder in die Städte fahren müssen, immer so diese Gewohnheit haben, für ihre Parkplätze zu beten. Ich denke, das wird immer schlimmer, je mehr Autos unterwegs sind. Na gut, jetzt werden die Dieselfahrer ausgesperrt, jetzt wird das wieder ein bisschen übersichtlicher in der Stadt, hoffen so manche jedenfalls, aber gut. Dass Gott einen da durch so ein kleines Stoßgebet, möchte ich mal sagen, doch manchmal zeigt, die Unmöglichkeiten werden möglich. Ich merke das auch, wenn ich mal nach Frankfurt oder nach Darmstadt muss, wie wichtig doch so ein Parkplatz sein kann, wenn man seine Kiste da irgendwie abstellen muss. Also man merkt daran doch, Gott handelt. Auch wenn es jetzt ein kleines, dummes vielleicht Beispiel war, ihr habt bestimmt größere Dinge erlebt und man hört das ja auch hin und her. Und diese Herrlichkeit und diese Kraft, die Gott uns gibt, die hat etwas damit zu tun, dass er ein perfektes Opfer war. Er hat für uns tatsächlich alles aus dem Weg geräumt, was uns trennte, was uns Gott irgendwo fern gemacht hat, wo wir mit Gott nicht mehr in Verbindung treten konnten. Im Grunde genommen, geistlich gesprochen, leben wir wieder im Paradies, aber nur geistlich gesprochen. Weil körperlich sind wir hier noch auf der Erde, wir haben noch den alten Buddy, der das immer noch so uns zeigt, wie anfällig man eigentlich ist. Aber geistlich gesehen können wir genauso wie Adam und Eva damals durchs Paradies geschritten sind, Gott an ihrer Seite, mit Gott so zusammen sein wie da. Und das ist doch etwas Herrliches, etwas Gutes. Und diese Vollkommenheit hat uns berufen. Und durch diese Vollkommenheit, jetzt Vers 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Die Juden hatten ja immer so eine Art Logik, die so kaskadenförmig ist. Ein bisschen anders vielleicht als die Griechen. Die Juden hatten da eine etwas andere Philosophie. Bei den Juden geht das immer so im Kreis. Ja? Immer so, der Kreis wird immer größer und immer größer, aber es wiederholt sich immer. Und das finde ich auch faszinierend, mal darüber nachzudenken. Dadurch, dass wir diese göttliche Kraft bekommen haben, haben wir auch Anteil an Verheißungen. Verheißung ist ein altes Wort, das bedeutet so viel wie Versprechen. Also Gott hat uns etwas versprochen. Und durch dieses Versprechen, die er uns gegeben hat, kriegen wir Anteil an seiner Natur. Und das finde ich auch so interessant. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, so zu verstehen, wie es funktioniert in der Bibel, wie man Anteil bekommt. Da gibt es kein System. Keine Angst, ich bin kein Amerikaner, der immer in allem ein System sieht. Das meine ich gar nicht. Aber dass man so anfängt, diese Verheißungen, diese Versprechen Gottes für sich auch zu bekommen und dadurch auch zu erleben, Mensch, Gott ist tatsächlich real. Ich sage ja, das geht mit dieser Kaffeemaschine los, die mit einmal wieder ihren Dienst aufnimmt oder der Parkplatz. Aber es geht ja noch viel weiter. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bewahrung erlebt hast, wo du ganz deutlich gespürt hast, das muss irgendein Eingreifen Gottes gewesen sein. Ich habe es euch ja schon mal erzählt, mein Bruder hatte mal so eine komische Situation, als er plötzlich das Lenkrad kurz vor der Kreuzung verrissen hat. Er kann sich das gar nicht erklären. Mit einmal macht er so ein Rechtsschwenk und in dem Moment rast ein Auto wie ein Bescheuerter von der Gegenspur in seine Spur rein und will da also für ihn dann links abbiegen. Also der hätte den voll getroffen. Es muss irgendein Irrer gewesen sein. Der dachte, er fährt einen Lamborghini und der passt überall durch. Keine Ahnung. Aber wenn er das Lenkrad nicht verrissen hätte, also wenn er nicht ausgewichen wäre, dann hätte es furchtbar gescheppert und mein Bruder wäre noch ein bisschen eher gestorben. Also da merkt man so in solchen Situationen, Gott hat mich bewahrt. Oder ein Arbeitskollege von mir, der ist so stockbesoffen, dass der versucht, in einer Regentonne Wasser zu trinken und beugt sich so in die Regentonne. Sowas kann auch nur ein Besoffener machen, tut mir leid. Ja, verliert das Gleichgewicht und wupp, rein in die Regentonne. Die Hände nach hinten, der hatte keine Chance, da wieder rauszukommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der wäre in der Regentonne ertrunken. Ja. Und plötzlich greift da von hinten jemand an seine Hose, zieht den da raus, der guckt den an, hat er noch nie gesehen, den Mann. Der war auch nicht eingeladen auf der Party und der hat den auch nie wieder gesehen. Also ich sage jetzt mal so, als Christ, das war mit Sicherheit ein Engel, der da zufällig vorbeikam und ihn da aus der Tonne gerissen hat. Ja, der wäre sonst ertrunken. Unglaublich, was Gott tun kann oder Gott auch tut. Und ich denke, wenn wir mal so fragen würden, ihr hättet ähnliche Sachen, vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber doch einige Dinge, wo Gott euch einfach mal bewahrt hat. Oder ihr habt eine falsche Entscheidung getroffen und irgendwie ging das dann nicht. Hat sich nicht durchgesetzt oder wie auch immer. Und im Nachhinein sagt ihr, oh, bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe oder dass das nicht geklappt hat. Auch solche Dinge sind ja immer so etwas. Und so gibt es viele Sachen. Soweit ich weiß, hat mal einer sich die Mühe gemacht, 52.000 Versprechen, glaube ich, sind in der Bibel enthalten. Also ihr habt ein Leben lang Zeit, da mal einige Dinge auszuprobieren und zu schauen, was da ist. Aber durch diese Dinge werden wir hineinversetzt in eine Stellung, natürlich durch Gnade, an denen wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Das geschieht nur durch Gnade, das haben wir nicht verdient. Aber das sollte uns bewusst sein. Du hast Anteil an der göttlichen Natur. Ganz einfach aus dem Grund, weil Gott in dir ist. Vielleicht merkst du es selbst nicht, es ist ja keine Sache des Gefühls, aber es ist deine Tatsache. Gott hat in dir Wohnung gemacht und so ist Gott auch da und hilft dir, wenn du diese Verheißung dann auch irgendwann umsetzen kannst. Und du wirst merken, dass diese Innewohnung Gottes etwas in dir bewirkt. Jetzt nicht nur, dass du tolle Wunder erlebst, sondern dass dein Leben sich ändert, dass du dich änderst, dass etwas in dir neu hineinfließt und du mit einmal andere Vorstellungen und Denkweisen bekommst. Ich habe ja ein großes Problem. Ich bin immer ein bisschen weiträumig, sage ich jetzt mal so, interessiert. Mich interessiert Wissenschaft sehr, Philosophie ein Stück, all diesen gesellschaftlichen Problemen und so weiter. Und meine Denkweise als Christ geht ja in Richtung Kreation, muss ich mal sagen. Ja? Also ich persönlich glaube daran, dass Gott die Welt geschaffen hat, nicht weil ich es beweisen kann. Und wenn ich so Argumente der Wissenschaft höre, komme ich manchmal so in diesen Zwiespalt, stimmt das oder stimmt das nicht mit diesen Millionen von Jahren und so weiter und so fort. Ich will ja nicht sagen, dass sie Unsinn reden oder so, aber ich spüre in meinem Herzen, dass ich darüber anders denke. Dass ich ein Kritiker der Evolutionstheorie bin. Ich nehme sie nicht einfach an, wie vielleicht viele, sondern ich hinterfrage das. Ist es wirklich so gewesen, wie die Wissenschaft sagt? Haben wir wirklich Millionen oder Milliarden Jahre ein Universum und so weiter und so fort? Und so merke ich auch, dass sich andere Dinge von meinem Denken unterscheiden von dem der normalen Menschen. Nicht, weil ich es jetzt irgendwie argumentativ fassen könnte. Ja, ich könnte euch jetzt nicht beweisen, welche von den beiden Theorien falsch und welche richtig sind. Aber ich denke, darum geht es auch nicht. Die Denkweise ändert sich. Man bekommt eine andere Sicht der Dinge. Und meine Sicht an Menschen oder von Menschen hat sich auch sehr stark verändert. Einerseits weiß ich, der Mensch ist im Grunde seines Herzens schlecht. Das ist für mich keine Theorie, das habe ich in meiner Kindheit mehr als deutlich gemerkt. Ich wurde ziemlich viel gemobbt, ich war sehr dürre, ja, ich hieß immer Spargeltarzan und andere Leute haben mir immer gezeigt, dass sie stärker sind. Also das hat sich in meinem Wesen eingeprägt. Als ich Christ wurde, kriegte ich natürlich eine Bestätigung, ja, Römer 2. Keiner, auch nicht einer, erreicht den Maßstab Gottes und so weiter. Fand ich jetzt auch irgendwie sehr bezeichnend. Also vom humanistischen Gedankenbild bin ich sehr weit entfernt, dass der Mensch eigentlich gut ist, dass er nur bestimmte Förderungen braucht oder Bewahrung oder wie auch immer. Und dann entwickelt er sich gut. Das glaube ich persönlich nicht so sehr. Aber das ist ja eine sehr negative Sicht auf die Menschheit. So nach dem Motto, Pech gehabt. Ja, wir sind nicht würdig, irgendwie toll zu sein. Mein christliches Gedankengut den Menschen gegenüber hat sich aber jetzt auch wiederum geändert, dass ich merke, irgendwas an uns muss doch liebenswert sein, oder? Und je mehr ich merke, wozu Menschen fähig sind, wir brauchen ja nur ans Dritte Reich denken oder Ähnliches, desto mehr merke ich, wie bedürftig wir sind. Ich möchte es mal so ausdrücken. Dass wir einen Gott brauchen, der uns verändert, der uns dahin bringt, dass wir Gutes tun, dass wir Menschen sind, die über unseren Schatten springen und da auch in diese Stellung, die Gott uns hinein versetzt hat, wirklich auch diese Stellung auch ausführen. Gott liebt den Menschen. Und das ist für mich eine totale realistische, aber auf der anderen Seite auch positive Einstellung den Menschen gegenüber. Ja, die mich dahin versetzt, die sagt, Benno, du bist ein Teil dieses großen Abfallhaufens, was man Menschheit nennt. Entschuldige, wenn ich das jetzt ein bisschen so überziehe. Aber Gott liebt dich. Gott liebt dich. Ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht verstehen, aber er liebt mich. Und weil er mich liebt, liebt er auch meinen Bruder, oder? Und wenn er meinen Bruder liebt, dann muss ich ihn auch lieben. Also was heißt muss? Ich darf ihn auch lieben oder ich kann ihn auch lieben. Und so sehe ich eigentlich eine Änderung des Denkens in unserem Leben. Und wie es dann hier auch so heißt, wir sollen uns öfters mal daran erinnern, wo komme ich her? Aus welcher Ecke komme ich? Ich habe es einfacher. Ich bin nicht in einer christlichen Familie groß geworden. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, was für einen Unsinn ich als Nicht-Christ oder Nicht-Gläubiger oder wie man sie immer nennen mag, Heide, angestellt habe. Andere kommen aus christlichen Elternhäusern und haben so diesen Übergang zur Entscheidung für Jesus nicht ganz so krass vielleicht wie ich erlebt. Da ist es ein bisschen schwieriger, sich das zu überlegen. Aber wer, ich denke mal, ehrlich zu sich selbst ist und weiß, wie er tickt, also so eine gewisse Selbstreflexion an den Tag bringt, der wird merken, dass sein Leben genauso von Begierden und anderen Dingen durchzogen ist, wie es einen Heiden auch ging, wenn man nicht an Jesus glaubt. Wenn man nicht an Jesus glaubt, ist man verloren. Ja, man ist seinen Sünden und Begierden hilflos ausgeliefert. Aber wenn man an Jesus glaubt, hat man eine Chance, darüber hinauszugehen. Vers 5. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in euren Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. Kann mir einer mal erzählen, was Tugend ist? Irgendwas Positives, gell? Wann bist du tugendhaft? So ein altes Wort. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Sich gut zu verhalten, ja? Was noch? Wenn du ehrlich bist, ja? Also eigentlich ein gutes, positives Verhalten, oder? Menschen und Dingen gegenüber. Genau. Und da brauchen wir Fleiß. Ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass wenn Jesus in uns wohnt und in uns Wohnung gemacht hat, dann möchte er ganz gerne auch, dass das nach außen dringt. Ja? Du kannst zwar deinen Glauben hier in deinem Jackett verstecken und dich so in irgendeine dunkle Ecke zurückziehen, damit ja keiner sieht, was du eigentlich glaubst. Aber wenn du mit Jesus lebst, geht das gar nicht. Genauso kannst du eine Taschenlampe oder ein kleines Lämpchen in der Dunkelheit nicht verstecken. Habt ihr das schon mal versucht? Wenn du eine Lampe anmachst in der Dunkelheit, kannst du das kilometerweit sehen. Kilometerweit, ja. Das kannst du nicht verstecken. Und genauso wenig kannst du jemanden, der an Jesus glaubt, irgendwie verstecken. Das geht nicht. Du kannst deinen Glauben nicht verstecken. Dein Glaube wird immer offenbar, ja. Als ich zur Bundeswehr kam, haben sie es sehr schnell rausbekommen, dass ich Christ bin. Seitdem hieß ich dann der Bruder Tack. War so, ja. Ich war immer der etwas komische Gläubige. Oder in der Firma bei mir haben sie mich dann, wie gesagt, immer gefragt, ob ich fürs Wetter beten kann, wenn sie irgendeine Veranstaltung hatten. Warum auch immer. Sie meinten, ich hätte da einen größeren Draht zu dem da oben, ja. Der das Wetter macht. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht, aber das war immer ganz witzig. Oder sie haben aufgehört, ihre schmutzigen Witze zu erzählen, wenn ich in den Raum kam. Das fand ich auch immer ganz witzig, dass sie dann plötzlich aufgehört haben, diese etwas unter die Gürtellinie gehenden Witze zu erzählen. Auch das habe ich nie gewollt. Ich habe nie gesagt, hört auf mit dem Scheiß, sondern ich habe einfach nur meinen Glauben gelebt. Also ohne Druck auszuüben. Komisch. Es kommt raus. Es kommt einfach raus. Und dieser Fleiß bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt mit zusammengebissenen Zähnen möglichst das Gute tun sollst. Weil dann wären die Verse vorher nicht gewesen. Vorher bedeutet ja, du hast das schon. Es ist ja schon in dir, dieses Ganze. Ja? Es muss nur raus. Also lass es auch raus. Lass deine göttliche Natur, die Gott dir geschenkt hat, sei sie auch noch so unvollkommen, lass sie raus. Stopf das nicht irgendwie in dich hinein, sondern lass sie raus und setz dadurch deinen Fleiß um. Und in dieser Tugend kannst du deinen Glauben klar machen. Also das bedeutet dieser Vers, dadurch, dass du es rauslässt, wird dein Glaube offenbar. Und in der Tugend wird auch die Erkenntnis wachsen. Erkenntnis ist ja etwas Theoretisches. Ich bin jetzt vielleicht 40 Jahre Christ und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich lerne immer noch dazu. Immer noch. Bleibt im Christsein nicht aus. Das heißt nicht, dass die Bibel für mich unbekannte Stellen hat. Ich habe die, wer weiß, wie oft schon durchgelesen. Darum geht es nicht. Aber die Auslegung oder das, was das bedeutet, ändert sich plötzlich. Und mit einmal lese ich eine Stelle und denke, die hast du doch noch nie gelesen. Habe ich schon gelesen, natürlich. Aber sie ist noch nicht hier in irgendwie in einer Weise bewusst geworden und hat etwas in mir bewirkt. Und so ist es wichtig, dass wir uns zu Kanälen machen und diese Kanäle dann auch aufmachen. Der Glaube, den wir haben, das ist immer die Grundlage. Glauben ist ungeheuer wichtig. Ja, ohne Glaube kannst du Gott nicht gefallen. Ist ja ganz klar, du siehst ihn nicht, du musst also an ihn glauben, dass er da ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darum lass dein Glauben die Grundlage bleiben. Und daraus erwächst dann vieles. Wenn man Christ ist, sagt ja die Bibel und ganz besonders auch die Elberfelder, etwas Neues ist in uns gewachsen. Also wir sind etwas Neues geworden. Und das bedeutet für uns Christen, wir haben etwas Neues in uns hineinbekommen und damit müssen wir leben lernen, damit müssen wir umgehen lernen. Das ist etwas ganz anderes als das, was wir kennen. Eine ganz andere Art. Wir sind faktisch wie Babys in einer ganz neuen Welt hineingeboren. Und jetzt passiert das, was Babys irgendwann immer mal erleben werden. Sie kommen in die Schule. Und in der Schule muss man lernen. Und so ist es auch im Glauben. Wir werden in Gottes Schule hineingenommen. Und in dieser ganzen Sache, in dieser Vollkommenheit Gottes, werden wir jetzt gelehrt. Und ich denke mal, dieses Lernen, das ist für uns immer das Schwierige. Ich weiß, ich denke manchmal so, ich weiß doch schon alles. Was soll ich noch lernen? Ja. Ich komme in den Himmel, daran glaube ich. Ich weiß ungefähr, wann die Entrückung kommt. Ja. Alles in trockenen Tüchern, das kriege ich schon irgendwie hin. Was soll ich denn noch lernen? Und dann kommt irgendeine blöde Situation in meinem Leben und ich merke, mein Gott, alles nur Theorie. Das hast du immer noch nicht drauf. Das kannst du immer noch nicht. Das reißt dir schon wieder den Boden unter den Füßen weg. Und du sitzt da wie so ein kleiner Schuljunge und kommst mit der Situation nicht klar. Vorher hast du gedacht, ja, alles easy, schaffe ich schon irgendwie. Ich komme durch jede Situation durch. Und dann sitze ich da unten auf dem Boden oder lieg und merke, es geht nicht. Und so ist es halt auch bei vielen Dingen. Das, was ich vielleicht als schwierig ersehe, ist für dich kein Problem. Das, was du schon, naja, so mit Ach und Krach vielleicht hinkriegst, da habe ich keine Schwierigkeiten. Das geht nicht darum, uns jetzt zu beurteilen. Wenn du das und das kannst, dann bist du in der Hierarchie ein bisschen stärker gewachsen als andere. Das ist Unsinn. Weil wir sind alle gleich und kämpfen alle um das, dass wir etwas lernen in dieser Schule. Aber das Ziel ist, sein wie er. Sein wie er. Mein Bruder hatte mal so ein Bild, ich weiß das noch, da sah er einen Menschen, der in einem Tunnel war. Der ging durch einen Tunnel und der Tunnel bestand so aus Urwald, kann man sagen. Also das waren so Schlingpflanzen und das war so rundherum aufgebaut. Das sah richtig unheimlich aus, sagt er, dunkel, man sah nichts. Man wusste nicht, was ist hinter den Pflanzen, ist da irgendein Tier oder irgendwas, was einen angreifen kann. Und man musste jetzt durch den Tunnel durch, eine Person. Und während sie dort durchging, verlor sie immer mehr an Ausrüstungsgegenständen. Rucksack, Sachen aus der Hosentasche und Klamotten, das wurde immer weniger, immer weniger. Also die Person löste sich faktisch so vom Äußeren her immer mehr auf. Und wisst ihr, was am Ende übrig blieb? Ein Kreuz. Ein hell strahlendes Kreuz. Und das ist so vielleicht ein Bild darauf, wie unser Leben hier auf der Erde ist. Wir leben ja nicht gerade in einer leichten, netten Umgebung, wo alle lieb und nett zu uns sind als Christen, sondern wir werden ja angefeindet. Wir haben ja Probleme. Und Gott möchte uns durch diese Probleme hindurchführen. Aber wir werden federn lassen. Und zwar alles das, was wir faktisch nicht brauchen. Wisst ihr, das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man. Und das können wir im Geistlichen auch sagen. Ja? Wir schleppen so viel Zeug mit uns rum, brauchen wir gar nicht. Ja? Brauchen wir nicht. Weil alles das, was wir brauchen, hat Jesus uns schon geschenkt. Das ist in uns. Wir haben alles. Du brauchst nicht mehr als das, was er dir gibt. Und alles, was du an Ballast hast, fällt dir nur schwer beim Laufen, weil du es tragen musst. Und so möchte er uns in eine Position hineinbringen, wo wir wirklich ihm immer mehr ähneln. Ich weiß, dass das natürlich ein Ideal ist. Ich glaube nicht, dass wir hier auf der Erde so werden wie Jesus, aber wir werden ihn immer ähnlicher werden. Und das ist das Schöne. Ja? Also streb nicht nach der Vollkommenheit in dieser Richtung, aber streck dich danach aus. Und so werden wir immer mehr in sein Bild verwandelt. Und wir werden immer mehr von ihm lernen. Immer mehr wird da hineinkommen. Dann gehen wir weiter auf Vers 6. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Je mehr ich von Jesus lerne und je ähnlicher ich ihm werde, desto mehr weiß ich ja auch, was ihm nicht so wirklich gefällt, oder? Das ist so die Kehrseite der Medaille. Man merkt, Jesus mag bestimmte Dinge und bestimmte Dinge mag er nicht. Und da kommt ein ganz altes Wort zum Tragen, nämlich die Enthaltsamkeit. Das bedeutet einfach, ich lasse Dinge, die nicht gut sind. Ich lasse sie sein. Ja. Denn wenn ich jemanden wirklich lieb habe, dann tue ich doch nicht Dinge, die ihm wehtun, oder? Sollte jedenfalls nicht so sein. Ich kann zwar machen, mit dem Hintergedanken, derjenige vergibt mir ja sowieso, aber ist das irgendwie eine richtige Einstellung? Ich denke nicht. Man will dem anderen eigentlich nichts Böses oder ihn enttäuschen oder ähnliche Dinge machen. Und ich denke, je mehr ich davon weiß, desto mehr werde ich mich selbst beherrschen, beziehungsweise werde manche Sachen einfach lassen. Das hat jetzt wieder nichts damit zu tun, dass du wieder irgendwie dich in irgendeiner gesetzlichen Art und Weise versuchst, da festzukrampfen. Ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und dann springen da die jungen Männer in irgendwelche Dornbüsche, weil sie irgendwelche Gefühle bekommen, Frauen gegenüber. Das sollten wir möglichst vermeiden, weil das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Das ist wirklich vorgekommen. Ja? Also ist jetzt kein Scherz. Das ist im vorigen oder noch vorigen Jahrhundert wirklich passiert, weil sie mit ihrer Sexualität einfach nicht klarkamen. Aber das ist nicht der Weg, den ich meine. Das bedeutet nicht Selbstbeherrschung, sondern es bedeutet, dass ich die Dinge, meine Bedürfnisse, meine Gefühle, meine Anliegen Jesus offenbare und er dann Dinge verändern kann. Ja, das sind die Dinge. Weil wer verändert uns? Seien wir doch ehrlich. Und wir selbst? Wer das versucht hat, der wird gescheitert sein. Jedenfalls ging es mir so. Vielleicht bin ich auch nur eine schwache Kröte. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn Gott etwas verändert, dann ist es wirklich verändert. Das beginnt in deinem Kopf, die Dinge darüber nachzudenken und fällt dann in dein Herz, dass du darunter leidest, dass es dir wehtut und dann nimmt es dir ab. Das sind so die Mechanismen, die ich bei Gott gelernt habe. Wenn er uns verändern will, er gibt uns eine Erkenntnis darüber, wir leiden darunter und dann nimmt er es uns ab, wenn wir genug gelitten haben, in Anführungszeichen. Und so wird er das tun. Je mehr das passiert, desto mehr weiß ich, es wird passieren, oder? Je mehr Erfahrung ich damit gemacht habe, dass Gott mir Dinge abnehmen kann, desto mehr weiß ich, ich bleibe drunter. Ich versuche es weiter, ich bete weiter, ich kämpfe darum, ich glaube, dass du es tun wirst. Und das nennt man Ausharren. Ausharren heißt nicht, es ist alles Gottes Wille oder Allahs Wille oder wie auch immer und ich muss das jetzt in Demut ertragen. Nein, das bedeutet dieses aktive Drunterbleiben. Stellt euch vor, ihr habt eine Gartenhütte gebaut, ja? Und die Gartenhütte ist instabil. Ihr habt den letzten Balken noch nicht drin und das ganze Ding fängt an, sich zur Seite zu neigen. Und ihr packt den Balken und haltet ihn fest, damit das ganze Ding nicht auseinanderfällt oder rumfällt. Diese Haltung, ich halte das fest, ich halte das auf, das heißt ausharren. Ich bleibe aktiv in der Situation und halte durch. Ja? Das hat sehr viel mit Geduld, aber auch sehr viel mit Kraft zu tun. Dass ich drunter bleibe. Ich bleibe da drunter. Ich halte das aus. Ich hoffe darauf und warte darauf, dass das passiert. Und das Bleiben in einer solchen Situation gibt dann nämlich die Lösung. Was steht in der Bibel? Warten auf Gott lässt uns nicht zu Schanden werden. Oder? Da haben wir wieder eine Verheißung. Wenn du auf Gott vertraust, lässt er dich nicht untergehen. Und das meine ich, das ist aktiv. Das ist nicht einfach, ja, wird schon irgendwann mal passieren und wenn Gott will, dann wird er das so. Nein, ich bleibe drunter. Ich halte dieses Gewicht aus. Ich trage es. Und das lässt uns nicht zu Schanden werden. Vers 7. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Ich weiß nicht warum, ich nehme an, das liegt an uns Menschen, legt Gott sehr viel Wert darauf, dass Liebe in unsere Herzen kommt, dass wir einander lieb haben. Und ich sage mal so, bis auf ein paar Ausnahmen geht es uns wahrscheinlich genauso wie Gott. Wir sind nicht lebenswert. Wir sind es nicht, ja? Der eine ist mir sympathisch, der andere ist mir unsympathisch. Der ist mir zu groß, der ist mir zu klein, der hat eine dicke Nase, die mag ich nicht. Es gibt tausend Gründe, warum man Menschen nicht mag. Vom Verhalten mal ganz abgesehen. Ja. Aber Gott lässt sich ja auch nicht dran stören. Gott ist das ja auch egal, wie wir sind. Er liebt uns trotzdem. Er liebt uns einfach. Und so sagt er, ganz klein, wir fangen ganz klein an, liebt erstmal eure Brüder. Damit meint er jetzt nicht eure Verwandten, das ist ja schon schwierig, sondern er meint die Leute hier in der Gemeinde. Liebt sie. Ja? Und ihr wisst ja, die Israeliten hatten noch ein anderes Frauenbild als heutzutage. Deswegen sind da auch die Frauen in der Gemeinde gemeint. Ja? Die sollen wir auch lieben. Nicht nur die Männer, ja? So, das ist erstmal Übung genug, oder? Da bist du erstmal beschäftigt daran. All die Facetten, die so in eine Gemeinde kommen, wirklich lieb zu haben, das ist schon schwer genug. Aber damit nicht genug. Es geht noch weiter. Denn in dieser Liebe kann man ja sagen, wir haben alle das gleiche Ziel, wir haben alle die gleichen Vorstellungen. Wir reden die gleiche Sprache, irgendwie sind wir ja eine schöne, gemütliche, homogene Gesellschaft und die nicht dazu passen, die ekeln wir wieder raus und so kann man sich ja in der Gemeinde vielleicht noch ein bisschen behelfen, keine Ahnung, ja. Aber er möchte noch mehr. Er möchte, dass wir dann auch die anderen lieben, nämlich alle Menschen, genauso wie Gott es tut. Gott liebt nämlich nicht nur die, die an ihn glauben, sondern auch die, die nicht an ihn glauben. Im Gegenteil, vielleicht sogar ihn verspotten oder schlimme Dinge über ihn sagen. Das vergessen wir Christen oft. Aber es ist so. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er macht keinen Unterschied. Ja. Er liebt alle Menschen und er leidet darunter, dass Menschen nicht zu ihm kommen und mit ihm zusammen sein wollen. Darunter leidet er. Für mich ist es mal ein Schlüsselerlebnis gewesen, dass ich gemerkt habe, wer ich eigentlich bin. Und dieses Schlüsselerlebnis hat mich dahin gebracht zu merken, wenn Gott mich liebt, den anderen noch doch viel mehr. Ja, ich habe dann immer zu meinem Bibelschuldirektor gesagt damals, wir waren so immer im Reden und da meinte er, dass Gott ja die Menschen, die böse sind, am meisten liebt. Ja? Und das habe ich ihm immer wieder so gesagt und er hat das wohl manchmal auch nicht so ganz verstanden, habe ich so das Gefühl gehabt, aber so im Großen und Ganzen hat er mir dann doch irgendwann mal bestätigt und hat gesagt, ja, den schlechten Menschen, den liebt Gott. Und ich bin schlecht. Ja. Das war nicht nur so ein blöder Spruch, sondern das habe ich ernst gemeint in dem Moment. Ich habe gemerkt, ich bin nicht gut. Ich kann das nicht. Ja. Und wenn Gott mich lassen würde, wäre ich zu den schlimmsten Verbrechen fähig als Mensch. Das ist mir mal klar geworden. Dann glaubt man sicher, die KZ-Aufseher damals, die hatten eine ganz normale Familie. Die hatten eine Frau, die sie geliebt haben. Die hatten Kinder. Ja? Ich weiß nicht, wie das gewesen ist in ihrem Kopf. Das war ja diese Philosophie des Dritten Reichs damals. Aber das waren ganz normale Menschen, wie du und ich. Die waren verblendet, okay. Aber Menschen, ja? Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir in solch eine Situation geraten, und das war damals nicht leicht, deswegen werfe ich keinen Stein auf diese Leute, wären wir vielleicht auch zu sowas fähig geworden. Ja? Ich sage ja, wenn Gott nicht Gnade schenkt und uns festhält, dann sind wir zu den schlimmsten Dingen fähig. Und das ist mir irgendwann mal klar geworden. Und dann fing ich an, Menschen anders zu sehen. Weil das bleibt ja nicht bei mir, sondern das muss ja auch auf andere gehen. Und die Bibel ist voll, das Neue Testament, der Schalksknecht. Ja? Eine Geschichte, wie oft soll ich vergeben? All diese Dinge sind voll davon, bis hin, dass Jesus mal sagt, wenn ihr nicht vergebt, vergebe ich euch auch nicht. Das ist für mich die schlimmste Bibelstelle, die es gibt, was Vergebung angeht. Also Vergebung ist eine ungeheuer wichtige Sache in der Bibel. Und ohne Vergebung keine Liebe. Das funktioniert nicht. Also Vergebung muss einfach sein. Und deswegen ist es wichtig, das schon mal zu trainieren. Ich sage es jetzt mal so, an einem etwas leichteren Umfeld. Und das ist eben die Gemeinde. Hier kannst du mal ausprobieren, dem wieder zu vergeben, der dir so ein bisschen auf die Füße getreten hat. Oder anderen und dann kannst du mal anfangen, vielleicht auch deine Arbeitskollegen oder deine Verwandten ein bisschen lieber zu haben und du wirst merken, Gottes Gnade und Gottes Liebe fließt auch darauf. Sie fließt darauf hin. Das ist es. Und das alles passiert dann im Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Das ist der normale Wachstumsprozess. Ja? Das ist das, was ein Christ, eigentlich jeder Christ, durchlebt. Und er macht uns fruchtbar, er macht uns reif, er macht uns zu dem, was Gott mit uns eigentlich vorhat. Und das ist das Normale. Vers 9, denn wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, bei dem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass das eben nicht funktioniert. Dass du blind geworden bist. Wo komme ich her? Dass du angefangen hast, zu vergessen, was Jesus eigentlich für dich getan hat. Oder man denkt einfach, ich bin doch erlöst. Nach mir die Sintflut. Hauptsache die Matte dort im Himmel, die Fußmatte, mehr brauche ich nicht. Nein, das ist nicht richtig. Das sollten wir nicht tun. Wisst ihr, wenn wir nicht wachsen, stehen wir in einer riesengroßen Gefahr. Dann kommt irgendwann in unserem Leben etwas herein, eine Schwierigkeit, eine Not, etwas, was wir nicht verstehen, wo Gott vielleicht etwas tut, was wir nicht mehr nachvollziehen können, wo wir nicht mehr denken, ach Mensch, Gott hat mich doch bisher immer schön gepudert und die Windel gewechselt, warum macht er das jetzt nicht mehr? Warum ist er mit einmal so, in Anführungszeichen, hart und lässt Dinge zu in meinem Leben? Und wenn du nicht gewachsen bist, wenn du Jesus nicht kennengelernt hast, wenn du keine Erfahrung damit hast, dass seine Liebe grenzenlos zu dir ist und dich immer trägt, auch wenn du Dinge nicht verstehst und wenn das nicht in dein Herz gefallen ist, also wenn du eigentlich nicht gewachsen bist in diesen Dingen, dann kann es passieren, dass du verbitterst. Und es gibt nichts Schlimmeres als ein verbitterter Christ. Ja. Erstens versaut er dir die ganze Gemeinde, weil er nur Dunkelheit streut. Und zum anderen ist es die Frage, ist er eigentlich noch erlöst, wenn er gegen Gott ist und wenn er gegen das ist, was Gott getan hat. Und solche Menschen springen ganz schnell ab, wenn es gefährlich oder wenn es schwierig wird. Und ich weiß nicht, ob unsere Zeit irgendwann einmal zu Ende ist hier in Deutschland, wo wir als Christen uns auf die Religionsfreiheit berufen können. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob wir das noch erleben oder andere Generationen das erst erleben. Aber wenn es dann mal kritisch wird und es heißt, was, du bist Christ, ab ins Gefängnis, ob das dann noch irgendwo für dich zu tragen ist. Vielleicht sogar Schlimmeres. Hier hat man ja manchmal nur mit Hohn und Spott zu tun, dass die Leute einen für verrückt erklären, wenn man Christ ist. Aber dann kann es ja auch körperlich werden, wie vielleicht in anderen Ländern. Und da bin ich immer nicht ganz sicher, ob Menschen, die nicht gewachsen sind, egal wie alt sie sind, aber wenigstens gewachsen, in ihrem Glauben gereift und gestärkt wurden, ob die das durchhalten, ob die das schaffen. Das ist meine große Angst. Und darum ist es wichtig, diese Dinge zu lassen, die einen hindern, und sich dem auszusetzen, was Gott möchte. Ja, zu sagen, Gott, ich stehe zu dir, egal was du tust. Ich möchte lernen von dir, ich möchte in deiner Schule bleiben. Ich möchte mich verändern lassen durch dich. Ich möchte das Ziel erreichen, das du mit meinem Leben hast. Und das ist wichtig und darum ist es gut. Vers 10 zum Schluss. Darum, Brüder und dementsprechend auch Schwestern, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Das ist ganz entscheidend. Lasst es also zu, dass Gott euch mit seinen Verheißungen verwöhnt. Lasst es zu, dass er euch die Liebe schenken kann. Die sichtbare Liebe in vielen Handlungen, so wie es ein guter Ehemann mit Blumen oder Ähnlichem vielleicht tut oder mal mit Abwaschen und Ähnlichem. Ach, das ist ja alles selbstverständlich, stimmt ja auch. Also mit irgendwas Außergewöhnlichem. Also lasst es mal zu, dass Gott euch da beschenkt und nehmt es in euren Herzen auf und lasst euren Glauben stärken. Lasst euch dann hineinnehmen in diese Art des Glaubens, dass ihr Gottes zutraut, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Dass ihr nicht sofort umschwenkt und sagt, oh, Katastrophe, was wird jetzt und so, sondern dass ihr so in diesem Ausharren da drunter bleibt und sagt, Gott, ich weiß zwar nicht, was das jetzt soll, aber ich weiß, du machst was Gutes draus. Ja, das wird gut. Alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Ja, ich halte durch. Ich halte das Ding fest. Ich bleib drunter. Ich halte an dir fest, Jesus. Und dass wir uns dann öffnen für die Liebe. Denn der Heilige Geist ist denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen hineingegossen durch den Heiligen Geist. Auch das hast du geschenkt bekommen. Lass sie nur fließen. Lass sie fließen. Und vergeb dem, der euch irgendetwas Böses getan hat. Glaubt mir, das bisschen, was die Menschen euch antun, ist ein Witz gegen das, was Jesus euch vergeben hat. Das dürfen wir nie vergessen. Das bleibt. Ja, es bleibt. Und wenn ihr diese Dinge dann in eurem Leben umsetzt, dann wird Jesus immer mehr Gestalt in unserem Leben annehmen. Ihr werdet immer mehr zu dem werden, was Gott möchte. Eine leuchtende Stadt auf dem Berg. Ja. Ein Licht oder Salz in dieser Welt. Das ist das, was er möchte. Und glaubt mir, das ist dann auch das, was das Christsein in unserem Leben so richtig schön abenteuerlich macht. So richtig schön, ja, erlebbar. Das ist dann nicht mehr so langweilig, sonntags morgens in den Gottesdienst zu gehen, oh, schon wieder in den Gottesdienst, sondern dann merkt ihr, hoppla, da kriege ich was. Da wird meine Batterie wieder aufgeladen, da kriege ich wieder was, wo ich hingehen kann, was ich umsetzen kann und so weiter und so weiter. Das Christsein wird dann richtig lebendig. Und das wünsche ich uns. Tut mir leid, dass ich etwas länger gemacht habe, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Amen.